Ich bin dann nach Hause gefahren zu meiner Mama und ich habe, glaube ich, 16, 17 Stunden pro Tag geschlafen. Es hat mir so viel Angst gemacht und ich habe so oft Panik gehabt, was das jetzt wird, weil ich richtig gemerkt habe, ich kann nicht zurück. Ich kann diese 150%, die ich sonst gegeben habe, ich kann die nicht mehr abrufen. Die sind weg.
Dauerhaft erschöpft, innerlich leer, antriebslos. Burnout ist längst kein Phänomen mehr, das nur Workaholic-Manager jenseits der 40 betrifft. Auch immer mehr junge Menschen kommen an Grenzen ihrer Belastbarkeit, fühlen sich ausgebrannt und überfordert. Im Jahr 2023 erkranken 13% aller ArbeitnehmerInnen an einem Burnout. Bei den 18- bis 29-Jährigen waren es sogar 18%. Woran das liegt, was es bedeutet, psychisch ausgebrannt zu sein und was dagegen hilft, darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Professor Andreas Hillert, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin und Chefarzt an der Schönklinik Roseneck.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir begrüßen Maria Anna Schwarzberg. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, schön da zu sein. Vielen Dank.
Sehr gerne. Maria, du sprichst ja offen über deine Geschichte. Nimm uns doch einmal mit in die Zeit vor deinem Burnout. Wie sah dein Leben davor aus?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich mache das heutzutage tatsächlich manchmal, um zu schauen, wie ging es mir denn damals? Weil manchmal habe ich heute das Gefühl, ich stehe still und es ist so, es passiert gerade gar nichts in der Therapie. Und dann so dieser Blick zurück, 10 Jahre, ist dann, da ist ganz schön viel passiert. Also vor meinem Burnout hatte ich 3 Jobs. Ich war angestellt in der Verwaltung. Ich habe mich nebenbei aber als Autorin versucht. Und habe so einen Reiseblog gehabt, war ganz süß. Und ich habe bei Mit Vergnügen in Hamburg als Autorin gearbeitet und war gerade Redakteurin geworden mit 20 Wochenstunden. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann ist das ganz schön viel Arbeitszeit. Nee, genau, da bleibt nicht viel übrig. Aber ich habe trotzdem soziale Verpflichtungen, ich sage wirklich Verpflichtungen, sehr ernst genommen. Ich habe mich gar nicht getraut, irgendwas abzusagen. Ich habe mich immer gefragt, wie machen das alle anderen? Wie schaffen die das alles? Das ist, ja, wieso bin ich dann ständig erschöpft? Aber anstatt mir dann irgendwie Ruhe zu geben oder mich zu erholen oder das zu machen, was ich eigentlich machen möchte, lesen oder so, habe ich am Schlaf gespart. Also ich habe mich selber noch dafür bestraft, dass ich diese Erwartungen nicht geschafft habe, dass ich das nicht alles erfüllen konnte und habe dann irgendwie 6 Stunden geschlafen, 4 Stunden geschlafen, kam immer schlechter aus dem Bett und habe aber gedacht, ja, wenn ich erstmal aufgestanden bin, dann geht das ja wieder. Ne? Nur dieses aus dem Bett kommen ist schwer. Und so sah mein Tag aus. Also eigentlich komplett überladen und durchgetaktet und viel zu viel. Und halt auch super ungesunde Bewältigungsstrategien.
Ja. Herr Professor Hillert, woran erkennt man denn, dass Menschen wirklich unter Burnout leiden und nicht, ich sag's jetzt einfach mal so salopp, einfach nur gestresst sind?
Mal ehrlich, das ist eine schwierige Frage, weil letztlich erkennt es jeder subjektiv selber. Es gibt zwar irgendwie 100 Kriterien, aber die sind alle völlig unspezifisch. Mhm. Burnout ist ein sehr prägnantes Bild. Der Herr Freudenberger, der das 1974 zum ersten Mal publiziert hat, bringt gleich in seinem ersten Aufsatz so ein richtig schönes prägnantes Bild. Wer je ein ausgebranntes Gebäude gesehen hat, weiß, wie verheerend so etwas ist. Und das entspricht so ein bisschen, wie Sie es berichtet haben. Es gibt zwar so die Wissenschaft, die versucht, das sich auch, wie gesagt, über 100 Symptomen festzumachen, von Erschöpfung bis und so weiter, aber letztlich zerrinnt es einem zwischen den Fingern. Also es ist ein subjektives Störungsmodell mit so einem prägnanten Bild, aber es ist halt keine medizinische Diagnose, die man klar abgrenzen kann. Da fängt es an und da hört es auf. Okay. Und all die Versuche, die es da gibt, muss man sagen, es ist gescheitert. Also so wie Sie es benutzen als prägnantes Bild, man muss nur sagen, alle Achtung, ja, da braucht man gar nicht nachzurechnen, wie viele Arbeitsstunden, was da an Druck hinterstand, auch man kann sagen, haben sich wahrscheinlich auch selber gemacht, nicht Mädchen, das musste auch noch schaffen und das auch noch. In der Summation sind sie da in eine regelrechte Lebenskrise reingeschlittert. Mhm. Und so wie sie jetzt vor uns sitzen und lächeln, haben sie es ja irgendwie geschafft, auch rauszukommen. Das ist das Erfreuliche an der Geschichte. Ja. Aber wie gesagt, Ihre Frage, man hat ein subjektives Gefühl, aber eine Diagnose ist es nicht. Und wenn man das so versteht als subjektives Gefühl, ich fühle mich ausgebrannt und ich muss mal gucken, wie ich die Weichen in meinem Leben umstelle, dann ist es, glaube ich, so, wie man den Begriff sinnvollerweise benutzen
kann. Ja, gut zu wissen. Ja. Maria, ganz kurz, wie alt warst du denn zu der Zeit?
25.
Okay, also schon ja noch relativ jung, wenn du sagst, da schon 3 Jobs und...
Ja, ich habe auch gedacht, ich bin auf jeden Fall zu jung für einen Burnout. Das kann doch nicht sein. Mit mir muss irgendwas ganz Komisches sein.
Mhm. Woran erkennt man denn bei jungen Menschen, dass sie an Burnout leiden? Oder was sind auch vor allem die Faktoren dafür?
Also erstmal erkennt weiterhin jeder selber. Mhm. Und was heißt junge Menschen? Also das Modell wurde so entwickelt an Leuten meiner Generation, so Babyboomer. Mhm. Nur wer was leistet, ist was wert. Und kann man sich ja vorstellen, welche Dynamik daraus kommt. Ja. Und die klassische Idee ist, ich überfordere mich durch meine eigenen hohen Ansprüche und ich muss irgendwo lernen, Grenzen zu setzen, mal Nein zu sagen, Gefühl für meine Belastungsgrenzen zu bekommen. Das ist also schon mal die Generation noch vor Ihnen. Aber das heißt ja nicht, dass das sozusagen sich über die Generation so fortschreibt. Also im Moment ist eine der größten sich ausgebrannt fühlende Personengruppen Gymnasiasten, Schüler in deutschen Schulen. Ah, okay. Und das ist dann ein ganz anderes Muster. Das sind in der Regel die Leute, die nicht wissen, was sie im Leben wollen. Mhm. Also wenn sie als Gymnasiast, weiß ich nicht, 10. Klasse, nicht wissen, was sie im Leben wollen, fühlen sich subjektiv viel eher ausgebrannt, ja, als jemand, der weiß, ich werde danach Journalismus machen oder Jura studieren oder was auch immer. Ja. Also das heißt, über die Generation hat sich sozusagen der Fokus verändert. In der älteren Generation, und das Muster haben Sie eben auch noch geschildert, geht es so um Abgrenzungsprobleme. Mhm. Und in der eher jungen Generation geht es eher um, was will ich eigentlich im Leben Probleme. Und klar, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann wird alles irgendwie anstrengend und sinnlos. Und dann fühlt man sich, wie gesagt, ausgebrannt, ist da ein prägnantes, ja, Bild. Aber man kann es aus unterschiedlichen Richtungen füllen.
Ja, super interessant. Maria, gab es bei dir so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, bis hierhin und nicht weiter, ich kann nicht mehr?
Mhm.
Kannst du den beschreiben?
Ja, den gab es. Ich konnte nach einer Party an einem Samstag nicht mehr einschlafen. Ich lag wach morgens im Bett irgendwie um 4 und konnte partout nicht in den Schlaf finden. Und lag um 9, um 10 immer noch wach und war natürlich einfach völlig übermüdet und völlig fertig. Und konnte aber auch nicht mehr für mich entscheiden. Also ich habe dann mit meinem Partner gesprochen und habe dem das erzählt und habe einfach ewig lang geheult und habe gesagt, ja, aber oh, dann gehe ich heute früh schlafen und dann geht es morgen bestimmt, ja, wieder. Und er war derjenige, der dann gesagt hat, nein, du rufst heute noch bei der Arbeit an, bei beiden Arbeitsstätten, mhm, und meldest dich krank. Und das auch gleich für mehrere Tage,
ja,
damit das mal aus deinem Kopf raus ist, dieses, naja, wenn ich jetzt nochmal schlafe, dann kann ich ja morgen wieder. Ne? Das ist ja auch so ein ganz fieser Kreislauf, weil du dann den ganzen Tag noch drüber nachdenkst, kann ich morgen wirklich wieder, wie kann ich morgen wieder? Und genau, dann hat er den Stein ins Rollen gebracht und dann bin ich an dem Montagmorgen auch als erstes tatsächlich zum Hausarzt gegangen. Mit großem Herzklopfen, weil ich dachte, ja, was wird der jetzt sagen? Ja, wenn ich da als 25-jährige Frau vor ihm sitze, wird das so jemand sein, der sagt, ach nun, ne? Mausi, komm, einfach mal ein bisschen schlafen, dann geht, mhm, das wieder. Aber der hat das zum Glück sehr ernst genommen und war sehr interessiert und hat viele Fragen gestellt und hat mich erstmal direkt krank geschrieben, ich glaube für 2 Wochen, und hat mir sofort eine Liste mit TherapeutInnen ausgehändigt und hat gesagt, okay, sie müssen in Therapie. Das, ja. Ja, und so fing das damals an.
Gab es denn dann nach dem einschneidenden Erlebnis, dass du gesagt hast, boah, okay, bis hierhin und nicht weiter, schon erste Anzeichen, weiß ich nicht, von Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel einer Depression, wenn du sagst, naja, gerade so dieses Gefühl von Ausgebranntheit war bei mir auch ein Thema?
Mhm. Also ich fand das damals alles ganz schlimm. Ich wollte zurück, aber es ging ja nicht zurück, weil ich einfach nicht mehr konnte. Also ich habe in dieser ersten Woche, ich bin dann nach Haus gefahren zu meiner Mama und ich habe, glaube ich, 16, 17 Stunden pro Tag geschlafen. Wahnsinn. Und ich glaube, ich bin an dem Donnerstag oder so das erste Mal wieder spazieren gegangen. Und das war so schockiert, also es hat mir so viel Angst gemacht und ich habe so oft Panik gehabt, was das jetzt wird, weil ich richtig gemerkt habe, ich kann nicht zurück. Ich kann diese 150%, die ich sonst gegeben habe, ich kann die nicht mehr abrufen. Die sind weg. Und ja, ich hatte das Glück, dann wirklich sehr schnell in Therapie zu kommen. Ich war damals noch privatversichert und damals war das für Privatversicherte auf jeden Fall sehr leicht, einen Therapieplatz zu bekommen. Und dadurch hatte ich meine, in der Woche drauf schon meine erste Therapiesitzung dann bei dem Therapeuten.
Ja.
Das ist ein absoluter Ausnahmefall.
Ja, genau, absolut. Herr Professor Hillert, worin unterscheidet sich denn ein Burnout vielleicht auch von einer Depression, wenn man es vielleicht nicht so ganz zuordnen kann und es vielleicht auch nicht so richtig greifbar ist?
Mal ehrlich, Sie haben es ja auch eben angesprochen, wegen Begleiterscheinung, ja, Depression und so weiter. Ich glaube, das sollte man kategorisch mal auseinanderhalten. Mhm. Also Depression, das sind psychische Störungen, psychische Erkrankungen, ja, für die es offizielle Definitionen gibt. Also wenn Sie mindestens 2 Wochen niedergeschlagen, antriebslos etc. sind und noch einige Zusatzkriterien erfüllen, dann bekommen Sie die Diagnose. Also das ist sozusagen der Blick von außen auf einen Menschen. Mhm. Und Burnout ist, wie Sie es ja schon gesagt haben, der Blick auf sich selber. Und das hat eine gewisse Schnittmenge. Sie kennen das wie in der Mengenlehre. Also es gibt Menschen, die eine die Depressionskriterien erfüllen und sich ausgebrannt fühlen. Aber es gibt daneben auch eben relativ viele Menschen, die sich ausgebrannt oder Burnout fühlen, die nicht die Kriterien einer psychischen Erkrankung erfüllen, erfreulicherweise. Also wenn Sie den deutschen Begriff ausgebrannt nehmen, irgendwie ist es einer von 5 oder 6, der dann auch die Depressionskriterien erfüllt. Beim englischen Begriff sind es ein paar mehr. Spannend, nicht? Also allein das englische Wort ist sozusagen eine höhere Schwelle, sich damit zu identifizieren, als dies ausgebrannt. Das ist so eher so beiläufige Kommunikationsform. Aber es gibt natürlich auch Menschen mit einer ausgeprägten Depression, die sich nicht ausgebrannt oder Burnout fühlen und die das ganz anders attribuieren und in einem anderen Kontext sehen.
Ja. An dieser Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Du findest, wer wenige Leistung nutzt, sollte weniger zahlen? Wir auch. Entscheide dich einfach für unsere Wahltarife und kassiere ordentlich Cashback im Jahr. Egal, ob du Studentin oder Azubi bist oder bereits voll im Berufsleben stehst. Du hast die Möglichkeit, dir einen Teil deines Krankenversicherungsbeitrags zurückzuholen. Pronova BKK. Krankenkasse, so wie du sie brauchst.
Maria, du hattest jetzt gerade schon angesprochen, dass gerade so das Thema Schlafen, nicht richtig durchschlafen können, überhaupt erst gar nicht einschlafen können, dass das auch was war, was dich extrem belastet hat. Gab es denn noch andere Sachen, gerade auch so während der Zeit, wo du krankgeschrieben warst, die dich besonders mitgenommen haben?
Ja, also das mit dem Schlaf war auf jeden Fall ein Riesenthema. Und ich finde, wenn man schlecht schläft, dann ist natürlich auch der Tag ganz anders, ne? Also das spielt ja alles zusammen, diese innere Unruhe, die aufkommt. Ich habe so viel gegrübelt, aber eigentlich im Kreis gegrübelt. Also ich bin nicht vorwärts gekommen und ich hatte gar keinen Antrieb. Also ich kam überhaupt nicht aus dem Bett und ich hatte aber auch den ganzen Tag über keinen Antrieb. Eigentlich wollte ich nur auf dem Sofa sitzen, aber es war unglaublich langweilig auf dem Sofa, weil dann musste ich mich ja mit mir auseinandersetzen und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und so habe ich mich da eigentlich von Woche zu Woche geschleppt, so gelähmt, gelangweilt, wie in so einer Zwischenwelt. Und alles andere ging ja aber weiter. Also alles andere hat sich rasant weitergedreht und Freundschaften sind ganz normal weitergegangen. Meine ArbeitskollegInnen, die haben ja weitergearbeitet. Nur ich stand da irgendwie so mittendrin und war total ratlos.
Ja.
Also das, was Sie eben berichtet haben, wird man wohl ziemlich gut auch als Depression hätte diagnostizieren können. Und die Frage wäre natürlich, was hat Ihr Hausarzt damals auf die Krankschreibung der Kasse gegenüber geschrieben?
Mhm.
Wahrscheinlich Depression, nicht? Denn Burnout, muss man sagen, ist keine Diagnose, sondern eine Zusatzkodierung nach ICD-10 und ICD-11 wird so ähnlich sein. Wobei es immer noch Hausärzte gab, die Burnout drauf geschrieben haben. Also wenn der Patient Wert drauf legt, insofern gibt es von einigen Kassenstatistiken Burnout als Krankschreibungsgrund, aber was eigentlich ein Artefakt ist, weil es, Entschuldigung, eigentlich nicht vorgesehen ist.
Ja, jetzt ist Burnout, früher war es ja, Sie hatten es gerade selber gesagt, an Ihrer Generation wurde das ja dann doch eher getestet oder festgestellt und man war ja so ein bisschen bekannt als Managerkrankheit.
Genau.
Jetzt betrifft es aber ja immer mehr junge Menschen. Maria hat selber gesagt, sie war 25. Woher kommt das? Gibt es da, wird das einfach jetzt mehr erforscht? Wird da mehr drauf geachtet? Gibt es vielleicht jetzt auch viel mehr junge Menschen, die betroffen sind?
Das Ganze im historischen Kontext fängt ja noch viel früher an, nicht? Also die erste so mal Burnout-analoge Erkrankung gab es in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als die technische Welt anfing. Es hat ein amerikanischer Neurologe entdeckt in New York nach den Sezessionskriegen, ein Herr Bird, der das dann Neurasthenie genannte. Also wenn Sie mit dem Zug mit 40 Stundenkilometer durch die Landschaft fahren, ändert sich das Bild doch alle paar Augenblicke. Das muss ein menschliches Gehirn doch völlig überfordern. Aus heutiger Sicht ein bisschen lustig, so schnell Informationsflut. Man kriegt per Morsen Nachrichten aus Europa nach Amerika noch am gleichen Tag. Also da würden wir heute natürlich drüber lachen, aber so das Bild war so prägnant. Menschen sind wie Batterien und wenn man überfordert ist, dass also das Gehirn zu viel fordert, dann werden die Batterien leer und dann kriegt man Nervenschwäche, Neurasthenie und die Symptome, die er da beschreibt, ist analog von dem, was wir heute unter Burnout haben. Die Diagnose war sehr populär im späten 19. Jahrhundert und wer fand sich da wieder? Überwiegend Leute, man muss sagen, Neurasthenie und Burnout muss man sich leisten können. Also die sozusagen den wirtschaftlichen Hintergrund hatten, sich zurückziehen zu können. Die Symptome gab es auch bei armer Landbevölkerung, das hat aber irgendwie keinen interessiert, weil Medizin auch immer ein Business ist. Es gab dann Neurasthenie-Sanatorien, wo man dann mit frischer, guter Natur, guter Butter und so versuchte, die Batterien wieder aufzuladen. Heute gibt es das auch noch. Es gibt so Anbieter, wo man sich mit Strom durchfluten lassen kann, um die Batterien aufzuladen. Aber mit dem Ersten Weltkrieg ist diese Diagnose erstmal letztlich untergegangen, weil die sozialen Strukturen, an denen die Neurasthenie-Diagnose hing, mit dem Ersten Weltkrieg kaputt untergegangen sind. Und nur in China wurde es dann noch perpetuiert, so als Yin-Yang-Ungleichgewicht. Ja, und dann nach dem zweiten Weltkrieg gab es so komische Diagnosen, auch so im Managerbereich, wie Angina Temporis, also wie so Herzinfarkt, Angina, also, also die Zeit wird mir viel zu eng, hat sich aber irgendwie nicht durchgesetzt. Und seit 1974, wie schon erwähnt, der Herr Freudenberger, der sich auch selber als Betroffener geoutet hat in seinem Paper, das finde ich echt spannend. Also das ist nicht ein Wissenschaftler, der über seine Patienten berichtet, sondern einer, der selber eine Flüchtlingskarriere hinter sich hatte, ein Jude, der nach Amerika gekommen ist und dort sich, muss man sagen, totgearbeitet hat. 10 Patienten am Tag, dann noch geforscht, sozial hoch engagiert unter den Brücken, also so ungefähr ihr Arbeitspensum. Und dann beschreibt er sich selber nicht, als Burnout-Fall. Und das Spannende ist, er versucht sich zu analysieren, woran es liegt und welchen Grund findet er. Das liegt nur an den Rahmenbedingungen. Ja. Burnout-Betroffene sind nicht psychisch krank, sondern das liegt daran, man hat schlechte, von dir wird zu viel gefordert und dann klappt das nicht und dann stimmen die Rahmenbedingungen nicht und dann ist man sozusagen Burnout und dann muss man irgendwie genau wieder Batterien aufladen, also kann man sagen, abgrenzen, Ressourcen finden.
Und also historisch gesehen, das ist nichts Neues, das haben Sie jetzt gerade gesagt, aber warum betrifft es denn wirklich immer mehr junge Menschen? Also es war ja früher bewusst oder es war ja schon eher wirklich, wie eben gesagt, die Managerkrankheit. Das haben einfach Leute, die schon älter sind, viel arbeiten, viele Jahre schon gearbeitet haben und irgendwann ist man ausgebrannt. Aber Maria ist ja jetzt das beste Beispiel mit 25.
Auch nicht mal das beste Beispiel. Ich hatte es ja schon kurz erwähnt. Also wir brauchen heute nur 12-Jährige oder 14-Jährige in Schulen zu fragen. Da werden sie auch viele ausgebrannte Jugendliche und Kinder und Jugendliche finden. Gibt, glaube ich, auch ein schönes Buch von einem Schulze-Marquardt, einem Kinder- und Jugendpsychiater, das Burnout Kids heißt, wie die Leistungsgesellschaft unsere Kinder kaputt macht. So ungefähr. Ich hatte es vorhin schon kurz skizziert. Also das Bild ist sehr prägnant, sich damit zu identifizieren, ist sehr naheliegend. Da brauchen Sie gar keine Diagnosekriterien. Und heute spiegelt es mir eine Orientierungslosigkeit. Also ich meine, die Welt hat sich ja geändert. Wir sind wahrscheinlich auch noch aufgewachsen. Mädchen musst was leisten, dann bist du was wert. Mach mal einen guten Job, verdien dein Geld, mach Karriere. Also da war eine Orientierung da, die aber, sagen wir mal, überschießend von einem was gefordert hat, was einfach nicht mehr zu leisten war. Sie haben das ja sehr schön prägnant gebracht. Aber auf der anderen Seite keine Orientierung zu haben, also Hauptsache du bist glücklich, du kannst machen, was du willst, du musst auch nichts machen, wir finanzieren dich, mein Kind, führt genauso zu diesem Gefühl, alles ist mir zu viel, alles hat keinen Sinn mehr. Und das ist ein Grund, warum es heute sehr viele Jugendliche sind, junge Menschen, die dann so meinen, eine Work-Life-Balance herzustellen, ohne dass sie ganz viel Work haben. Nicht? Und insofern trifft sich das alles in einem Bild, aber die Motive dahinter können sehr unterschiedlich sein. Und das dürfte dann Ihre Frage erklären.
Ja, danke, dass Sie das nochmal so zusammengefasst haben.
Jugendliche und junge Menschen sind, also ganz früher war so die Idee, wer brennt aus? Ja, nur der gebrannt hat, also der viel mehr geleistet hat als andere Menschen. Und dann war das ja fast so eine Art Statussymbol. Also wenn Sie 20 Jahre einen Job machen und nicht ausgebrannt sind, haben Sie eigentlich nie engagiert gearbeitet. Ja, klingt ein bisschen sarkastisch, aber da war Burnout dann so eine Art, Selbstwertstabilisator.
Maria, wie war das denn? Ja, absolut. Wie war das denn dann, als du die Diagnose, ich sag's jetzt einfach mal so, auch wenn wir jetzt gelernt haben, es ist keine Diagnose, aber hast du von deinem Umfeld oder hast du deinem Umfeld davon berichtet oder hast du es eher für dich behalten?
Ja, also bei mir stand damals noch Anpassungsstörung auf dem Schein, heute nicht mehr. Ich bin ja heute tatsächlich 10 Jahre später nochmal in Therapie gegangen, um nicht aus der Not heraus stabilisiert zu werden, sondern wirklich aufzuarbeiten. Heute steht tatsächlich depressive und Angststörung drauf.
Ah, okay. Genau. Da sind wir genau bei dem Punkt, was Sie angesprochen haben.
Und ich habe damals ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich war ja einfach wahnsinnig überlastet und überhaupt nicht mehr belastbar. Und das hat schon auch Schwierigkeiten mit sich gebracht. Also zum einen im Freundschaftsbereich. Es gibt durchaus Freundschaften, die dadurch geendet sind. Weil ich erinnere mich ganz besonders an eine Freundschaft, die mir sehr wichtig war. Und die Person hat aber gesagt, hey, ich kann das irgendwie gar nicht. Es geht gerade immer nur um dich. Und damals war ich ganz schockiert und ganz getroffen. Und natürlich hat die Schuld zugeschlagen. Und ich habe mich noch schuldiger gefühlt. Heute kann ich aber die Perspektive dieser Person auch nachvollziehen. Ne? Wie lange willst du jemanden tragen, dem es schlecht geht? Ja. Also eigentlich, so völlig legitim, dass solche Konsequenzen passieren. Dann, meine Beziehung war natürlich massiv belastet. Und bei der Arbeit gab es auch das Problem, dass mich dann so Nachrichten erreicht haben wie, ja, du bist jetzt ja schon irgendwie 6 oder 8 Wochen krank, wann kommst du denn mal wieder? Hier ist so viel Arbeit, jetzt müssen wir das alles übernehmen. Heute weiß ich, dass das natürlich total übergriffig ist, ja, und dass das auch tatsächlich nicht meine Verantwortung ist, sondern die der Personalabteilung. Aber damals war das natürlich auch genau die falsche Kerbe, die noch mehr Schuldgefühle ausgelöst hat.
Genau, ich wollte gerade sagen, sowas ist ja dann noch eher kontraproduktiv. Und das sind ja dann vielleicht auch Menschen, die das nicht ganz so nachvollziehen können. Und zu dem Thema gibt es ja leider auch immer noch sehr viele Vorurteile. Achtung, Vorurteile. Burnout wird oft nicht ernst genommen und führt schnell zu Kommentaren wie:
Stress hat doch jeder mal. Stell dich nicht so an. In deinem Alter sollte man doch voller Energie sein. Fahr doch einfach in den Urlaub und entspann dich. Dann geht das vorüber.
Hast du sowas auch schon gehört?
Ja, also sowas ist durchaus auch gefallen. Und wie gesagt, also bei mir hat das dann eher Schuldgefühle ausgelöst und noch mehr Überforderung. So. Also ich war ja unglaublich bemüht, alles richtig zu machen, ja, und es allen recht zu machen. Und das hat natürlich einfach nicht geklappt, ne? Und dieses Schuldgefühl ist dann ins Unermessliche gestiegen. Und ich musste erstmal lernen, dass das eben nicht meine Verantwortung ist, andere Menschen zu pleasen und denen alles recht zu machen und da Grenzen aufzuziehen und zu sagen, nein, ich führe Gespräche mit meinem Arbeitgeber nur noch, wenn der Personalrat anwesend ist. Ja. Und das auch dann erstmal durchzusetzen und da auf noch mehr Unmut zu stoßen. Ja. Weil ich glaube, es war Tara Wittwer, die es gesagt hat, die Menschen, die wütend werden, wenn du deine Grenzen ziehst, sind die Menschen, die davor davon profitiert haben, dass du keine hattest.
Okay.
Und ich finde, das hat sie so schön gesagt.
Ein Satz, den man sich vielleicht öfter mal vor Augen halten sollte, denke ich, oder? Herr Professor Hillert, welche Rolle spielen denn Erwartungen, vor allem so der gesellschaftliche Erfolgsdruck, aber auch Themen wie soziale Medien vielleicht und die Selbstoptimierung im Zusammenhang mit dem Thema Burnout?
Oh, ein sehr facettenreiches Thema, was Sie da ansprechen. Und bei welcher Facette wollen wir anfangen? Also zum einen ist natürlich ausgebrannt und Burnout erstmal eine Entschärfung. Wir haben jetzt ja eben ganz viel, auch wenn wir das Wort nicht benutzen, über psychische Erkrankungen gesprochen. Und es ist wahrscheinlich in der Gesellschaft noch leichter, so über Burnout, also so prägnante Bilder, die jeder versteht, zu sprechen. Ich fühle mich ausgebrannt, als zu sagen, ich habe eine für die Kriterien eine Depression, was so ja keiner sagen wird. Also da, glaube ich, sind psychische Erkrankungen als eigentliche Diagnose noch viel schwieriger und stigmatisierender, als es jetzt so eher Alltagsbegriffe wie Burnout und ausgebrannt sind. Das wäre so die eine Geschichte. Das andere ist natürlich, welche Rolle spielen die Medien heute für Menschen? Welche Ideale werden da gebracht? Ich bin immer gut drauf, sehe immer klasse aus, immer mit einem lachenden Gesicht und so weiter. Also da werden Normen gesetzt, die natürlich kein gesunder Mensch irgendwie erreichen kann. Aber wenn man wenig Reflexionsmöglichkeiten hat, was sie jetzt ja intensiv machen, dann und man, sagen wir mal, nicht die breiten Schultern hat oder so diese Selbstverteidigungskräfte, das so zu formulieren, wie sie es eben gemacht haben, dann rutscht man da relativ schnell kann in so eine entsprechende Dynamik reinrutschen.
Ja. Maria, du hattest jetzt gerade eben schon angesprochen, dass bei dir dann Therapie auch ein großes Thema war. Was ist denn in der Therapie passiert?
Ja, also ich war da damals ein Jahr in Therapie, also in Kurzzeittherapie, und ich war am Anfang recht häufig, ich glaube 3-mal die Woche in der Therapie. Es war auch die Überlegung, von ob ich in die Klinik gehe oder nicht, aber das konnte ich mir damals gar nicht für mich vorstellen. Da hatte ich irgendwie so ganz viel Angst vor, auch irgendwie Medikamente zu nehmen. Erschien mir so, wow, so groß, noch größer. Ne? Da ist das Wort Burnout immer sehr viel leichter. Ja. Genau, und ich war dann in Therapie. Und da wird natürlich ganz viel irgendwie angeschaut. Wie bin ich geprägt worden? Wie ist meine familiäre Situation? Ich erinnere mich noch ganz genau, so wie die ganze Familie auseinandergenommen wurde. Ne? Das war ganz spannend und eine ganz neue Perspektive, die ich vorher nicht hatte.
Ja.
Und ich habe aber schon das Gefühl, damals war das viel Stabilisierung erstmal, um überhaupt wieder auf die Beine zu kommen. Und das war auch gut. Und das war in dem Moment wichtig und richtig. Aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl, ich rutsche da aber irgendwie immer wieder rein.
Okay.
Ich komme immer wieder an meine Grenzen. Ich bin immer wieder so ausgebrannt, immer in so zyklischen Runden, die ich da so durch mein Leben drehe. Und das kann doch nicht ewig so weitergehen. Und habe immer gesagt, ich möchte irgendwann nochmal in Therapie gehen, aber so aus der Stärke heraus, mit Kraft, mit Ressourcen. Und dann habe ich aber eine ganze Weile tatsächlich nach einem Therapieplatz gesucht, das zweite Mal. Ich war da, glaube ich, immer noch privat versichert und mittlerweile hatte sich aber das System in Deutschland geändert, dass nämlich die kassenärztlich zugelassenen TherapeutInnen, verbessern Sie mich gern, auch wirklich gebunden sind, die gesetzlichen PatientInnen aufzunehmen und eigentlich kaum mehr Rahmen haben, um noch zusätzlich die privaten aufzunehmen.
Okay.
Genau, und das hat es auf jeden Fall richtig schwierig gemacht, weil damit nur ganz viele HeilpraktikerInnen übrig blieben und das wollte ich auf keinen Fall. Und dann sind wir auch noch umgezogen. Ich wusste, der Umzug steht bald an und so. Und so zog sich das Thema dann. Mhm. Und dann sind wir ins Wendland gezogen. Und mir ging es nicht so gut. Ich hatte wieder so einen Zyklus, in dem ich nicht mehr belastbar war und über meine Grenzen gegangen war. Und dann war ich bei meinem Hausarzt. Und den habe ich gefragt, ob er so eine tolle Liste für mich hat mit TherapeutInnen. Und dann hat er mir die mitgegeben, hat mir noch Infos dazu gegeben. Ich habe geschaut und habe dann eine tolle Therapeutin gefunden und bin heute nochmal in Gruppentherapie.
Richtig.
Zwei
schön.
Jahre jetzt insgesamt und das ist total toll. Also kann ich gleich mal vorwegnehmen, alle, die Sorge vor Gruppentherapie haben, es ist super cool. Ich habe mich mega davor gefürchtet.
Was hast du denn, also vor allem, wenn du jetzt so die Gruppentherapie ansprichst, was hast du da dann auch vielleicht über dich als Person gelernt?
So viel. Das Coole ist, ich bin ja nicht nur im Dialog mit der Therapeutin, sondern in dieser Gruppendynamik werden ja diese ganzen Muster und so, die wir so fahren, ganz schnell deutlich. Oder auch an Konflikten, die dann in der Gruppe sind. Und es ist so unglaublich spannend. Jede Sitzung ist ein Aha-Moment. Ja. Weil ich, selbst wenn ich nicht mit meinem Thema dran bin, wir haben ja alle ähnliche Themen, dann kriege ich bei den anderen was in den Prozessen mit und habe da wieder so einen Denkanstoß. Und das Schöne ist, einerseits lerne ich wirklich ganz aktiv über mich und kann reflektieren und andererseits lerne ich aber auch so ganz handfeste Dinge, wie wenn in meiner Angst, diese Angst ganz groß und bedrohlich wird, dann ist sie sehr wahrscheinlich erinnert. Dann ist die nicht in dem Moment wirklich bedrohlich. Da steht kein T-Rex vor mir, sondern irgendwo auf meiner biografischen Spur wird die zu finden sein. Und da... Das war für mich so ein Durchbruchmoment, wo ich dachte, oh mein Gott.
Aber es ist ja schön, dass du den auch hattest dann.
Ja.
Herr Professor Hellert, welche Therapieansätze gelten denn aktuell als wirksam?
Ja, vielen Dank, dass ich ja so gerade
einen Werbespot
für Gruppentherapie gehalten habe, kann ich mich nur anschließen.
Ja.
Also ich arbeite ja in einer großen Klinik, wo natürlich jeder Patient auch Einzeltherapien hat, aber wo viel auch in Gruppentherapien machen. Und also schöner, als Sie das eben gesagt haben, kann man das gar nicht sagen. Also wenn ich als Therapeut irgendwas Nettes sage, da tue ich das ja immer noch aus der Therapeutenrolle und das hat eine ganz andere Geschmäcklichkeit, als wenn das Mitpatient macht, der ja nicht dafür bezahlt wird, das nicht professionell macht, der auch manchmal viel direkter sein kann, als man als Therapeut da sein darf. Also vielen Dank für den Werbespot. Was machen wir in der Klinik? Ja, in etwa das, was Sie machen, sagen wir mal zeitlich noch ein bisschen enger, kondensierter. Der durchschnittliche Patient, der mit einer Depression kommt und Burnout-Konstellation sich dahinter erlebt, ist ungefähr 6 Wochen in der Behandlung. Und da findet das meiste in Gruppentherapien statt. Es gibt diese allgemeinen Gruppentherapien, die Sie eben gesagt haben, wo es dann so um biografische Prägungen, Muster und wo kommt das Muster bei mir her und wie gehe ich damit um und solchen Sachen um. Aber so ein Hobby von mir ist eben so Interaktion berufliche Belastung, psychische Erkrankung. Und da bieten wir dann eben Stressbewältigung am Arbeitsplatz oder für Lehrer eine spezielle Gruppe Arbeit und Gesundheit im Lehrerberuf an, wo es genau um diese spezifischen, sagen wir mal, Sollbruchstellen in beruflichen Konstellationen geht. Und da kann man natürlich gucken, warum werden einige Leute, die Lehrer sind oder in spezifischen Berufen sind, krank und andere bleiben gesund und können gut damit umgehen. Was unterscheidet die? Also unser Ausgangspunkt sind schlicht empirische Daten von gesunden und kranken Leuten einer Berufsgruppe. Und dann kann man sozusagen sehr schön abarbeiten, an welchen Aspekten bricht es dann? Also das fängt bei uns mit Achtsamkeit an. Also woran merke ich überhaupt, dass ich überlastet bin? Es gibt Menschen, die sind super sozialisiert, gleich von Kindheit an auf sich selber zu achten. Es gibt Menschen aus Familienkonstellationen, wo das überhaupt keine Rolle spielt. Indianer kennen keinen Schmerz und solche Richtungen.
Ja.
Also wenn man da keine Antennen hat, nützt einem nachher der elaborierte Hintergrund mit Stress umzugehen. Nichts, weil man ja gar keine Indikation, keinen Startpunkt hat. Also das wäre so Thema Achtsamkeit. Dann das zweite Modul, ungefähr 2 Doppelstunden, so Möglichkeiten. Also warum erlebt ein Mensch eine Situation als relativ locker in seinem Job und der andere erlebt die gleiche Situation als hochgradig angespannt, hochgradig belastend? Also welche persönlichen Muster, Motive stecken dahinter? Das passt gut zu dem, was Sie gesagt haben. Und das sind so Sachen wie sei beliebt und anerkannt und andere sollen deinen Erwartungen entsprechen. Also wenn ich jemandem 10-mal erklärt habe, was er machen soll, dann fühle ich mich gekränkt, wenn er es nicht tut. Kennt man wahrscheinlich in verschiedenen Jobs. Umgang mit Risiken. Ich bin ein Sager, wenn was schief geht, also wie attribuiere ich das? Und das kann man sich dann so an Stressverstärkern, an Thermometern angucken, wo score ich drauf und kann dann relativ präzise auch Veränderungsprojekte gucken, also wo sind meine sensiblen Stellen, wie ich damit um. Dann geht es um Möglichkeiten, Stressbewältigungsstrategien, aber auch spezielle Sachen im Beruf, also gerade bei Lehrkräften, wenn ich immer nur Frontalunterricht mache, brauche ich mich nicht wundern, dass ich nachher Land unter habe, weil sie ständig ja am Powern sind. Und dann gibt es noch das letzte Modul, Erholungsmodul. Nicht warum sind einige Leute am Montag frisch und können Bäume ausreißen. Und andere sind am Montag genauso erschöpft, wie sie es vorher waren. Das haben Sie als schönes Beispiel gebracht. Ich habe mich ja auch ausgeruht und trotzdem war ich. Also was machen die anders? Also bei den meisten Leuten hat es was damit zu tun, dass man sozusagen gar nicht aus dem Arbeitsmodus kommt. Okay. Nicht, dann grübelt man abends weiter.
Genau, das war das, was du auch angesprochen hattest. Thema Abschalten war überhaupt nicht möglich bei dir. Aber was würdest du denn sagen, was hat dir letztendlich geholfen, um den Weg aus dem Burnout zu finden?
Ich würde sagen, was ganz Individuelles, behaupte ich.
Mal gucken, was Sie sagen. Letztlich ist immer individuell.
Bei mir war es die Selbstständigkeit. Also meine Verzweiflung in diesem Job war einfach so groß. Und ich hatte diesen Traum, mich selbstständig zu machen und konnte mir das aber gar nicht vorstellen, dass das klappt. Also so, dass ich wirklich diese Wirksamkeit habe, das zu erreichen, daran habe ich nicht geglaubt. Aber irgendwann war die Verzweiflung so groß, dass ich es dann einfach gemacht habe und die Reißleine gezogen habe. Und ich habe mich dann beurlauben lassen. Ich war ja auf Lebenszeit verbeamtet und habe mich beurlauben lassen für 8 Jahre und bin in die Selbstständigkeit gesprungen. Und das war eine ganz positive Erfahrung, also erstmal in einem solchen Ausmaß über meine Zeit und alles verfügen zu können. Hat natürlich auch das Burnout dann einfach dadurch so ein bisschen verlagert, weil ich ja relativ gut kompensieren konnte. Ne? Also in der Selbstständigkeit, ich konnte durchpowern, aber ich konnte dann eben auch wieder mir selber freigeben sozusagen. Aber mich hat das total getragen. Ich war so glücklich, dass ich etwas machen konnte, was mir Freude bringt und damit Geld verdienen zu können. Das war so unglaublich. Also ich weiß noch, am Anfang, ich war so jeden Tag wie so ein Honigkuchenpferd.
Aber total mutig von Ihnen, nicht?
Also, ich wollte gerade sagen, weil erstmal ja eigentlich klingt es ja paradox, weil Selbstständigkeit glaubt man ja, naja Gott, da wird es vielleicht sogar noch schlimmer. Du berichtest jetzt total das Gegenteil, sagst aber auch, naja, es war das, was mich glücklich gemacht hat. Und ich würde jetzt vielleicht fast behaupten, vorsichtig, es war vielleicht auch dieses Quäntchen, was dazu geführt hat, dass du dann nachher gesagt hast, boah, mir geht es einfach viel, viel besser. Nicht, weil ich meine Arbeitszeiten anders einteilen konnte, das mit Sicherheit auch, aber dich hat es glücklich gemacht.
Ja, mich hat es wirklich richtig glücklich gemacht. Es war total gut, diese Entscheidung zu treffen, auch wenn ich überlege, wo sie mich heute hingetragen hat. Für mich ganz persönlich ist es einfach die passende Arbeitsweise, mich selbst einteilen zu können, mein eigener Mensch sein zu können. Ich weiß immer genau, für wen ich verdiene. Und ich, für mich ganz persönlich ist dieses orts- und zeitunabhängige Arbeiten das größte Privileg überhaupt. Ja. Gerade in Verbindung jetzt, ich habe Familie, ich habe 2 Kinder und ja.
Herr Professor Hillert, wenn ich jetzt merke, ich könnte vielleicht Burnout gefährdet sein, gibt es da präventiv etwas, was man schon dagegen tun kann, wenn man solche Risikofaktoren vielleicht auch erkennt?
Sie haben es ja sehr schön geschildert. Also bin ich der Mensch in der richtigen Lebenssituation, nicht beruflich und perspektivisch. Man muss sagen, das schaffen wenige, was sie schaffen. Also eine Hauptgruppe bei mir sind Lehrkräfte, 50, die eigentlich sagen, ich würde nie wieder Lehrer werden, aber ich gehe auch nicht aus dem Beamtenstatus, weil am besten gehe ich in Frühpension. Na gut, ich muss noch ein paar Jahre, weil ich sonst Versorgungsabschläge bekomme. Also diese scheiß Rechnung, die dann dahinter steht. Und dann entweder quäle ich mich da ein bisschen durch. Und wenn ich diese Perspektive nicht ändern kann, dann hat man wahrscheinlich keine Chance. Und Sie haben das Glück, das dann mit 25 zu machen und nicht mit 50. Ich glaube, je älter man ist, je mehr Versorgungsansprüche, so heißt das ja so schön, man sozusagen für sich gesammelt hat, umso schwerer fallen solche Entscheidungen. Aber also das mit jungen Menschen so, wo will ich im Leben hin? Wo bin ich und wo will ich hin? Das wäre ein Thema, was, glaube ich, gerade bei jüngeren Menschen zwingend erforderlich ist, weil es eben auch diese klaren beruflichen Wege, die man so früher hatte, immer weniger gibt. Und ich muss sagen, das ist jetzt meine Hauptrisikogruppe, mit denen ich arbeite, orientierungslose Jugendliche, die aber auch mal 25 und 30 sein können. Ja. Und die genau so, das, was sie gewusst haben, was will ich und was will ich nicht, nicht wissen und nicht definieren und dann irgendwo so dann im Leben langschlittern. Und dass man sich dann ausgebrannt fühlt, ist jetzt irgendwie eine fast selbsterklärende Begleiterscheinung der ganzen Geschichte, ohne dass man wahnsinnig viel tun muss, sondern einfach orientierungslos ist.
Ja. Maria, was machst du denn heute für dich, um dich zu schützen? Also gibt es da schon so ein bisschen was, was du rauskristallisieren konntest, wo du weißt, boah, das hilft mir, wenn es mal wieder schwierig wird?
Ja, also es gibt tatsächlich einiges, was ich mache. Ich habe über die Jahre so mit ganz simplen Dingen angefangen. Ich habe mit Yoga begonnen. Das hilft mir, im Moment zu bleiben. Nicht nur, wenn ich Yoga mache, sondern auch im Alltag. Ich habe einfach angefangen, meine Körperwahrnehmung besser zu trainieren. Ich schreibe Tagebuch, also nicht im Sinne von Hallo, liebes Tagebuch, sondern immer, wenn ich merke, mein Kopf wird zu voll, da entsteht wieder so eine Gedankenwolke, fange ich an, das aufzuschreiben, mich dabei zu sortieren. Das hilft mir sehr. Ich habe einen Kalender tatsächlich. Also mein Handy klingelt mehrfach am Tag. ich hoffe nicht jetzt gleich, und sagt mir bestimmte Dinge an. Sowas wie, es ist Zeit zum Aufstehen, ein neuer Tag steht an, aber auch sowas wie, es ist Mittagszeit, du solltest jetzt was essen. Und eine Pause machen danach. So, das sind so Dinge, die habe ich für mich rausgefunden. Ich brauche wirklich mittags eine richtige Pause von einer Stunde, damit ich am Nachmittag wieder belastbar bin. Und das Handy sagt mir auch, wann ich im besten Fall ins Bett gehen sollte. Es sagt mir sogar eine halbe Stunde früher Bescheid, damit ich noch lesen kann. Und Hobbys haben bei mir einen ganz großen Stellenwert bekommen. Nicht einfach nur, wenn dafür mal Zeit ist, sondern wirkliche Zeitfenster. Und ich versuche mir die auch aktiv zu nehmen, dann zum Lesen, zum Stricken. Ich verteile Highlights übers Jahr. Also Urlaube, aber auch andere Highlights. Ja. So, Mensch, was möchte ich denn eigentlich machen, ne, um nicht in diese Arbeitsfalle reinzutappen? Da stehen dann, weiß nicht, Besuche in einer Therme drin oder so, all solche Dinge. Ja, mir hilft das ganz doll, mein Leben mit guten Dingen zu füllen und immer wieder zu schauen, wie viele Ressourcen habe ich gerade. Und was ich aktuell gerade ganz doll lerne, ist dann auch wirklich bei mir zu bleiben und Dinge zum Beispiel abzusagen oder mir gar nicht erst aufzuladen. Auch was ganz toll hilft, mir zumindest, ist Verabredung, weil ich ja so eine Ja-Sagerin bin, nur jeden zweiten Tag. Also wenn zum Beispiel am Mittwoch eine Verabredung ist, dann nicht am Donnerstag, sondern erst wieder am Freitag. Oder auch so Ausflüge. Ein Wochenende ja, ein Wochenende nein. Mhm. Da immer so einen Wechsel drin zu haben. Lieber erstmal Nein sagen. Ja sagen kann man immer noch. So diese ganzen klassischen Sätze, die es da so gibt, die sind schnell gesagt, aber das dann wirklich umzusetzen, finde ich, ist immer noch mal.
Ich wollte gerade sagen, bei den meisten fängt es ja schon mit den Hobbys an, ne? Also irgendwie Klassiker, ich möchte wieder Sport machen. So, dann nimmt man sich vor, dreimal die Woche Sport. Wie viel klappt? Wahrscheinlich keinmal. Vielleicht einmal ist gut, aber ich finde das so schön, wie du das gerade zusammengefasst hast. Und nehme ich für mich auf jeden Fall mit. Das Handy haben wir sowieso immer dabei. Dann gerne auch mal eine Erinnerung reinsetzen für Pause machen. Das wird oft, kommt viel zu selten vor. Mhm. Frühzeitig schlafen gehen. Wir haben bei dir gerade gelernt, Schlaf war bei dir so ein wichtiger Auslöser dafür. Also das ganze Thema Schlafmangel. Professor Hillert, was muss sich denn im gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema ändern?
Ach du mein Gott, also jeder hat ja letztlich seinen persönlichen Umgang damit. Ich glaube, wir sollen aufpassen, dass wir jetzt Arbeit nicht verteufeln. Also wenn die Arbeit Spaß Definitiv. Macht und man so quasi im Flow ist, dann gibt es natürlich, weiß nicht, selbstständige Firmengründer, die am Tag 10 Stunden und 12 Stunden arbeiten und Spaß dabei haben und nicht Burnout gefährdet sind. Also wenn die Bilanz stimmt, dass für mich eine sinnvolle Tätigkeit ist und ich Erfolg habe, dann können sie auch gerne mal 12 Stunden arbeiten.
Genau, davon hattest du ja auch gerade berichtet. Ja,
also,
ne?
Also das sollte jetzt nicht so, ich muss mit Work-Life-Balance und bloß nicht mehr als 2 Stunden, dann wird es gefährlich. Also letztlich wieder das, wie fühle ich mich in der Situation und wenn die Arbeit stimmt und so, dann bitteschön. Also, ja, und wenn das nicht stimmt, aber das eben frühzeitig merken und dann die Weichen frühzeitig stellen. Und ob das nun Yoga oder Hobbys, also ich finde, die meisten Leute haben ja gar keine gescheiten Hobbys. Ja. Also das heißt, ich will mehr Freizeit. Für mich heißt ja nicht, ich hocke mich aufs Sofa und gucke Fernsehen oder so. Ja, also, sondern eine letztlich kreativ, konstruktiv genutzte Zeit, mit der man sich auch inhaltlich identifizieren kann. Und also bei meinen Patienten ist das oft ein großes Fragezeichen. Nicht? Also dann bin ich krankgeschrieben, dann hänge ich da nur noch rum, dann wozu bin ich eigentlich da? Ja, Kultur ist ganz nett, aber wann, ja, ich lese gern Bücher. Wie hieß das letzte Buch, was ich gelesen habe? Das ist schon so lange her, das weiß ich nicht mehr. Also viele Leute verlieren sich in so einer Leistungsgesellschaft oder im Getriebe von dem, was die Gesellschaft so meint, von denen zu erwarten. Und das wieder zu entdecken, sollte man am besten eigentlich nie verlieren von der Jugend her oder dann möglichst früh sich wieder neu orientieren. Und ob das nun Yoga ist oder Tango tanzen oder Archäologie machen oder was auch immer, ist dann wurscht. Ja. Also es geht um die persönliche Identifikation damit.
Ja. Maria, was wünschst du dir denn von anderen Menschen jetzt sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext, wenn es um das Thema Burnout geht?
Perspektivwechsel. Ich glaube, der hilft meistens in ganz vielen Situationen. Wenn wir etwas nicht verstehen, dem nicht mit Vorurteilen und Schuldzuweisungen zu begegnen, sondern zu versuchen, die Perspektive zu wechseln.
Ja. Ich finde, die Folge war sehr, sehr, sehr schön. Also ich konnte auf jeden Fall sehr viel mitnehmen. Und danke für deine Tipps, Maria. Danke für Ihre fachliche Einordnung. Alles Gute für dich und herzlichen Dank an Sie. Dankeschön.
Ja. Danke.
Wenn du selbst das Gefühl hast, psychisch ausgebrannt zu sein oder dich von deinem Leben stark überlastet fühlst, bitte hol dir Hilfe und sprich mit deiner Ärztin oder deinem Arzt des Vertrauens darüber. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass der Pronova BKK bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich in einer akuten psychischen Belastungssituation befindest. Versicherte der Pronova BKK können Kompass jederzeit kostenlos nutzen. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Das war jetzt mal ehrlich, der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.